Wir alle wissen ja, dass wir gerne bei unseren Leisten bleiben, wie man so schön sagt. The will to change ist da nicht immer gegeben. Also ich glaube, es kam eher auf die Personen an, die dann auch gewollt waren, diese neue Technologie dann irgendwie mit einzubinden. Ja. Teilweise lief das dann auch parallel. Also manches wurde virtuell abgedeckt und die Aktenordner standen dann trotzdem noch irgendwo. Ja. Aber heutzutage sind wir ja, ich meine, teilweise mit Drohnen unterwegs und die Leute machen gar keine Site-Visits mehr und lassen das alles filmen, laden es in die Datenräume hoch. Das ist ja das ist eine ganz andere Welt geworden. Ja.
Willkommen zu T360D, der Podcast zur Private Equity und M&A Community Pemacom. Ich bin Dr. Nikolaus von Jakobs, Ihr Host im Gespräch mit Investoren, Unternehmern, Managern und Beratern. Gemeinsam blicken wir ganzheitlich auf die Transaktions- und Unternehmenslandschaft und sprechen über Erfolgsfaktoren. Heute darf ich Markus Schiller von DataSite bei T360D begrüßen. Lieber Markus, toll, dass du dabei bist.
Ja, hallo Nick, freut mich auch.
Sehr schön. Markus, erzähl doch mal, DataSite, wer genau seid ihr?
Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja eine super lange Geschichte. Ja? Weißt du eigentlich, dass es uns seit 50 Jahren schon gibt? Das ist ja total verrückt. Wir hießen mal früher Merrill tatsächlich. Merrill Corporation, also nicht Merrill Lynch oder sowas. Wir sind dann irgendwann transformiert. Früher haben wir so Sachen wie IPO-Prospekte gedruckt und ganz verrückte Sachen gemacht. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht, okay, wir gehen jetzt mehr auf die Tech-Schiene. Und wir hatten ein Produkt, das hieß DataSite. Das war unser erster virtueller Datenraum damals. Und dann haben wir gesagt, okay, dann rebranden wir einfach mal als DataSite und haben uns komplett auf diese Tech-Schiene fokussiert und sind dann auch dabei geblieben, ja.
Wann war dieser Switch sozusagen? Also der Fokus?
Vor 4-5 Jahren war dann der offizielle Rebrand. Seitdem geht die Kurve eigentlich auch nur nach rechts oben. Wir haben dann aufgehört, auch nur noch diese Datenräume anzubieten und sind viel breiter geworden von der ganzen Produktkette her, sind also praktisch in diesen ganzen M&A-Lifecycle reingegangen. Weil da gibt's ja schon einige Sachen, die man da auch noch optimieren kann und haben extrem viel Geld investiert in die Technologie, haben uns sehr verbreitet auch in Europa. Also ganz spannend, war eine große Reise bisher, ja, für mich seit 8 Jahren ungefähr.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich meine, du hast ja viel erlebt, du bist ja auch Head DACH und CEE bei DataSite. Insofern freue ich mich auch gleich mal über den Austausch, was du hier in Europa und in Deutschland insbesondere siehst. Aber vielleicht noch ein bisschen zurück. Ihr seid also im Grunde, kann man so sagen, als Copy Shop für die großen Corporations und Securities Team groß geworden, um dann euch zu digitalisieren und digitale Dienstleistungen über Datenräume anzubieten. Kann man das so sagen vom Start?
Ja, genau. Also das kommt tatsächlich noch ein bisschen vor meiner Zeit hier. Aber wir wurden damals belächelt erstmal mit diesen virtuellen Datenräumen. So hat es ja angefangen. Damals waren ja die Datenräume noch physisch. Das ist aber dann sehr, sehr schnell gewachsen und mittlerweile eigentlich hat jede Transaktion, egal in welcher Größenordnung, ein relativ professionelles Setup, also zumindest ein Virtual Data Room und da haben wir natürlich dann auch daran partizipiert und gab es sehr, sehr viele Auflagen dann, was DSGVO anbetrifft oder GDPR, wo man sich dann weiterentwickeln kann und kann KI-basiertes Schwärzen anbieten. Also da gibt es sehr, sehr viele Funktionalitäten, die dann auch in die Datenräume geflossen sind. Und wir haben dann aber auch gemerkt, wie gesagt, dass diese ganzen Prozesse rund um den Datenraum auch sehr, sehr viel Spielraum für uns geben, um uns da weiterzuentwickeln. Und da sind wir natürlich dann reingestoßen, ja. Also sei es auf der Buy-Side, was Pipeline-Management betrifft. Also da gibt es die verschiedensten Applikationen, die wir dann jetzt rausgebracht haben und dann auch vertreiben, ja.
Sehr spannend. Ja, ich mache vielleicht nochmal zurück zu den physischen Datenräumen. Ich weiß noch, als ich anfing, dann wurden wir Anwälte mit Diktiergerät versehen und Köfferchen gepackt und dann ging es für 3-4 Tage irgendwo in the middle of nowhere häufig in einen geschlossenen kleinen Datenraum, wo man auf 30 Quadratmetern mit 30 Beratern saß und physische Aktenordner wälzte und abdiktierte. Und dann brav nach Hause fuhr, die Assistenten dann die Karte schreiben mussten. Dann stellte man natürlich fest, auf dass irgendwas verloren gegangen war, entweder an Information oder an Genuschel und man halt dann nochmal die Anreise antreten durfte. Also die Due Diligence damals war nochmal eine vollkommen andere andere Übung, als sie dann wirklich mit aufkommen, mit der virtuellen Datenräume war. Und ich meine, heute manchmal, sehr selten, aber manchmal erlebt man ja noch, gerade bei kleineren Transaktionen, wo es heißt, ja, wir haben 5 Aktenordner, die stehen jetzt irgendwo, kommt doch angereist, wo man sich mit Händen und Füßen wehrt. Anfangs war das umgekehrt, ja, da dachte man, ja, ohne Anfassen, nur auf dem Bildschirm und wenn sie nicht druckbar waren, die Daten, schwierig mit der DD, da sieht man doch was, aber da ist ein ganz schöner Mindshift dann doch auch bei den Beratern erfolgt, letztlich auch zwangsläufig natürlich, aber das zeigt sich, wie sich dieser Markt gewandelt hat, ne?
Er ist auch, glaube ich, viel transparenter geworden, ne? Also die Daten sind ja viel einfacher zu ergreifen aus den verschiedensten Systemen innerhalb eines Unternehmens. Sie liegen auch eher vor. Es ist zwar immer noch tatsächlich manchmal verrückt, wie schwierig es ist, dann an die Informationen ranzukommen bei so einem Deal. Aber grundsätzlich ist natürlich mit den verschiedensten Tools, die dann heute angeboten werden, sei es über die Suchen oder die verschiedensten automatisierten Sortierfunktionen, die es da gibt, da kommt man schon viel, viel schneller und besser als an die Daten ran. Und das macht zum einen macht es das leichter, aber zum anderen auch schwerer, weil man sich auf einmal viel mehr Daten auseinandersetzen muss und dann natürlich ganz viele Ideen auf einmal bekommt, was man alles mit so einem Unternehmen, wenn man es kauft, dann machen könnte oder auch nicht, ja. Also es ist spannend auf jeden Fall, ja.
Und ja, irre. Und wie ist das denn damals gestartet? Ihr gingt mit den virtuellen Datenräumen, wahrscheinlich Entry Point war die M&A Advisor, die halt die Prozesse aufsetzen in einem frühen Stadium auch. Das ist,
ja, genau. So, ja. Ja, es gab dann so ein paar Pioniere, die hatten dann auch keine Lust mehr, wie du sagtest, dann irgendwo in die Provinz zu reisen und da ewig lange zu verweilen, ja. Und so ist das eigentlich losgegangen. Ja. Aber die Funktionalitäten waren eigentlich noch rudimentär, ja. Und die Geschwindigkeit natürlich auch. Das ist ja heute was ganz anderes.
Ja, korrekt. Und wann, ich meine, das ist eine ganz interessante Entwicklung. Das kam von den großen Transaktionen und sickerte dann eher runter. Kann man das sagen? Oder weil ich meine, ja, der bis man auch die kleineren Transaktionen erreicht, wo sowieso ja häufig die Datenlagen auch ein bisschen rudimentärer sind und noch mehr aufbereitet werden müssen als bei größeren Transaktionen. Thema Secondaries, wo schon Datenräume existieren, die müssen dann halt gegebenenfalls nur noch abgedatet werden. Ist das etwas, was sozusagen da im Großen anfing oder dann runtersickerte? Kann man das so sagen?
Ein bisschen vielleicht, aber ich glaube, es kommt eher auf die Person an. Wir alle wissen ja, dass wir gerne bei unseren Leisten bleiben, wie man so schön sagt. The will to change ist da nicht immer gegeben. Also ich glaube, es kam eher auf die Personen an, die dann auch gewollt waren, diese neue Technologie dann irgendwie mit einzubinden. Ja. Teilweise lief das dann auch parallel. Also manches wurde virtuell abgedeckt und die Aktenordner standen dann trotzdem noch irgendwo. Ja. Aber heutzutage sind wir ja, ich meine, teilweise mit Drohnen unterwegs und die Leute machen gar keine Site-Visits mehr und lassen das alles filmen, laden es in die Datenräume hoch. Das ist ja, das ist eine ganz andere Welt geworden, ja.
Hat da auch Corona nochmal eine Rolle gespielt? Also Thema Drohnen, Site-Visits?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben auch gesehen, dass viel mehr Videos hochladen oder Management-Meetings, sondern wird automatisch das Skript mitgeschrieben. Das heißt, sogar so ein virtuelles Meeting, wie wir jetzt haben, kann man dann durch eine KI-Suche jagen und kann dann verstehen, was wurde denn besprochen. Also das ist schon sehr spannend. Ja. Aber Corona hat definitiv da nochmal einen Schub gegeben. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir dadurch mehr Datenräume sehen, das nicht, aber das, was hochgeladen wird oder das, was dann auch gesichtet wurde im Nachgang, das hat sich dann schon dann dadurch verändert auch.
Die Abdeckung dessen, was im Datenraum landet und auch die Qualität, wenn man so will, oder die Komplexität, wenn man an Videos denkt. Ich meine, das wäre früher schlichterdings nicht wirklich denkbar gewesen, nicht?
Ja, Management Presentations, viele Sachen, die dann virtuell auf einmal zur Verfügung stehen. Die sind dann ein Teil vom Datenraum teilweise, ja. Kommt dann auf die Transaktionen an, aber ja.
Ja. Und siehst du, wenn vielleicht auch die Frage nochmal anders gestellt, siehst du einen Unterschied nach Sektoren, auch nach Industriesektoren, wo die manche affiner sind, manche weniger? Ich meine, man würde denken, gut, technologische Sektoren sind eher affiner und springen drauf, andere weniger, oder würdest du sagen, gut, eher unterdessen nicht, es trifft jetzt alle?
Nein, also klar sehen wir die Anzahl der Transaktionen je nach Sektor. Das ist natürlich ein spannendes Thema, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber da würde ich jetzt nichts rauspicken. Ich glaube eher so alte Familienunternehmen, oder wir covern ja hier aus unserem Frankfurter Office auch auch den osteuropäischen Markt und haben da auch ein paar Offices noch. Da ist dann manchmal doch noch, ja, die Frage nach, brauchen wir jetzt einen Datenraum, die ist dann schon manchmal noch gegeben. Ja, da kommen ganz, ganz lustige Situationen zustande, wenn dann einfach ein USB verschickt wird, wo dann angeblich alle Daten drauf sind und der Berater sagt dann, nee, also wir würden das schon gerne professionell auch in einem Datenraum hochladen. Also vielleicht bei so älteren familiengeführten Unternehmen, die dann da vielleicht den Nutzen nicht sehen oder das nicht so ganz verstehen auch, weil es dann die erste wirkliche Transaktion ist, oder bei kleineren Unternehmen. Aber jetzt nach Sektor würde ich da jetzt keine großen Unterschiede machen.
Okay. Also das wäre noch meine nächste Frage als dritte Perspektive sozusagen, tatsächlich die Geografie. Ist da, würdest du sagen, also gerade nachdem du beides abdeckst, Dach und Mittelosteuropa, gibt es da einen Unterschied? Ich meine, in manchen Dingen sind ja auch die Osteuropäer weiter als wir, gerade was so Digitalisierungsthemen anbelangt. Oder ist das eigentlich auch ein Gleichlauf oder das ein Level Playing Field, wenn man es so bezeichnen will?
Naja, es ist schon so, dass wir hier, glaube ich, im Dachraum die großen Berater und die großen Häuser sind halt einfach viel präsenter. Einfach auch, was die Anzahl der Mitarbeiter angeht und die Größe der Transaktionen. Also da werden dann, glaube ich, schon unsere Tools zum Teil noch intensiver genutzt. In Osteuropa sehen wir schon einen Trend, dass es immer professioneller wird, aber eigentlich ist dann der reine Datenraum oder die reine Basic-Funktionalität mit einem Q&A-Forum, die Analytics und diese ganzen Sachen, das ist dann eher so der Standard, der dann auch abgerufen wird, ja.
Ja, ja, also phänomenal. Also jedenfalls eine ja, Wahnsinns-Erfolgsstory mit den virtuellen Datenräumen. Vielleicht, du sprachst es ja auch an, ihr erweitert sozusagen ja eure Service-Palette deutlich. Ich hatte das Vergnügen, da schon mal ein bisschen Mäuschen zu spielen. Da hat es ja eine schöne Präsentation mal bei uns gegeben. Erzähl doch noch mal ein bisschen zu den weiteren Services, die ihr da also entwickelt habt, beziehungsweise dabei seid zu entwickeln. Nicht? Also diese Pipeline-Themen und diese Prozesssteuerung und so weiter. Also das wäre noch mal interessant, glaube ich, diese weiteren digitalen Produkte kennenzulernen.
Ja, also Teil dieser Transformation war auch einfach, sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen und in R&D zu stecken. Und wir outsourcen da nichts. Also wir haben unsere eigenen Entwickler und die sitzen teilweise auch an sehr renommierten Orten. Also das ist nicht wirklich kostengünstig, aber gibt uns einfach eine gewisse Qualität in dem, was wir dann auch produzieren können. Wir sind da teilweise einfach wegen der Anzahl der Kunden, die wir haben und auch in dem Segment, in dem wir spielen, sind wir da ein bisschen vorsichtig auch. Also wir versuchen nie irgendwas zu releasen, was da nicht funktioniert oder was dann irgendwie Schaden anrichten könnte. Von daher gibt es da ein paar Sachen, die wir jetzt noch gar nicht rausgebracht haben, die aber dann irgendwann kommen werden und die wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend sind. Das ultimative Ziel am Anfang war, einfach Prozesse zu optimieren. Das heißt also, gehen wir mal von einer Marktansprache aus, ja, dass dann da Junior Banker nicht einfach tausende von Dokumenten watermarken müssen und tausende von E-Mails verschicken müssen, sondern dass man das einfach effizienter gestalten kann, tracken kann und sozusagen Prozesse optimiert. Ja, das war so der Anfang. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir, wie gesagt, auf der Buy-Side für meistens Corporates oder auch Private Equity Unternehmen dann Pipeline-Tools zur Verfügung stellen können, wo man seine ganzen Assets auflisten kann und dann auch Informationen zu den Assets selbst eintragen kann oder dann auch externe Informationen mit abrufen kann und dann automatisiert auch Reports erstellen kann über die ganze Buy-Side-Pipeline. Also das ist spannend. Und dann, ich glaube, das, was du angesprochen hast, da geht es mehr um die Käuferfindung. Das ist dann ein Produkt, das heißt Intelligence. Und das ist auch KI-basiert und das tatsächlich hat Zugang zu verschiedenen externen Datenbanken, weil wir sind ja keine Datenbank oder wir sind ja nicht, ich will jetzt keine Konkurrenzen hier nennen oder jetzt nenne ich jemanden falschen, aber wir bieten ja Technologie im M&A-Bereich an und wir sind kein klassisches Datenbankhaus. Was wir aber können ist, wir haben sozusagen eine semantische KI oder eine semantische Textsuche gebaut, wo du mit wirklich einem Satz oder mit einer Beschreibung eines Assets potenzielle Käufer finden kannst. Da haben wir unsere eigenen Datenbank, unsere eigenen Algorithmen, die da durchlaufen. Und du kannst wirklich in 20 Sekunden, also du gibst ein sowas wie Produzent von, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen, Slot-Systemen für irgendeinen Industriezweig und dann wird er dir potenzielle Käufer für genau so ein Unternehmen finden. Innerhalb von wenigen Sekunden das Ganze ranken und auflisten. Und das ist natürlich dann schon spannend, ja. Da gibt es auch große Nachfrage. Damit replacen wir gar keine Berater. Die Berater können das nutzen, um zu verifizieren, was sie in ihrem Netzwerk sehen, können es aber natürlich dann auch nutzen, um potenziell Deals zu gewinnen. Wenn sie direkt erstmal potenzielle Käufer auflisten können und dann in die Pitches reingehen können, aber zeitgleich dann natürlich auch während des Prozesses das Ganze immer wieder refreshen. Und sind wir ehrlich, bin ja auch schon lange im Vertrieb, man denkt immer, man hat die ganzen Relationships und man kennt alle und das funktioniert schon, wenn man das so macht, aber so eine Maschine, die dann einfach so eine globale Suche durchführt, die meisten sagen dann schon oder müssen dann zugeben, da sind doch noch ein, zwei Treffer drin, an die man nicht gedacht hat.
Ist schon irgendwie spannend. Und das ist auch schon live, das Tool, sagst du, ja?
Ja, das ist auf unserer Website, das heißt Intelligence. Genau, ja. Also wird auch schon vermarktet aber auch bei sowas, wir gehen da langsam in den Markt. Also wir wollen da gar nicht so aggressiv mit umgehen, sondern was wir machen, ist, wir bringen dann so ein Produkt in den Markt und die Kunden sollen uns dann auch Feedback geben, damit wir es optimieren, ob das auch genau das ist, was dann für die jeweiligen Prozesse benötigt wird. Und bisher hat es, wie gesagt, sehr, sehr gute Referenzen bekommen. Also.
Und das ist bisher, sagst du, ausgelegt, sagen, für die Sell-Side, also Käufersuche. Macht ihr es auch in die Gegenrichtung?
Ja. Also das ist sozusagen der nächste Schritt. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß noch nicht, ob es released ist, aber könnte sein, wo wir dann so eine Buy-Side-Pipeline erweitern beziehungsweise Vorschläge machen können auch. Oder man zeigt komplementäre Deals an, wenn man sich so bestimmte Assets anguckt. Also das ist dann auch ganz spannend.
Auch spannend. Weil ich kann mir nur vorstellen, das ist halt wie ein Outsourcing-Tool oder ich meine für den jetzt mal im ersteren Fall halt für den Verkaufsberater im Sinn, einfach weil er seine Industrie kennt, der, aber kein Mensch, da kann noch so gut sein, behaupte ich mal, der Berater kennt den ganzen Globus.
Also es geht auch einfach, wenn man jetzt vergleichbare Deals finden will und man geht in die bekannten Datenbanken, ich nenne jetzt einfach mal ein paar, damit ich hoffe, niemand wird da beleidigt sein, aber S&P Capital IQ, Merger Market, PitchBook oder was es da alles gibt. Und wenn man da reingeht und man sucht nach vergleichbaren Deals, dann ist man natürlich gebunden an die bestehenden Masken. Es passiert ganz oft in diesen Datenbanken, dass etwas vielleicht unter Healthcare zu finden ist, aber eigentlich mehr ein Industrial-Stil war und dann findet man den nicht. Das ist eine sehr, sehr manuelle Suche in mehreren Datenbanken. Das ist dann schon schwierig. Und wenn wir das so präzise dann über eine KI abdecken können, indem man wirklich einfach eine Asset-Beschreibung eingibt, anstatt in irgendwelchen Dropdowns genau Kategorien festzulegen. Wir können natürlich bei uns auch dann die Geografie festlegen oder die Asset-Größe oder wenn man nach einem Finanzinvestor sucht, in welcher Größe operiert er denn eigentlich, also vom Investmentmodell her. Wir würden dann keine Private Equity oder Finanzinvestoren zeigen, die sich im mittelständischen Bereich überhaupt nicht bewegen, ja. Nur weil die da in der Vergangenheit ein paar Deals gemacht haben, aber wenn die deutlich größer waren, also es kommt auf das Investment Profile an, aber genau. Und das ist sozusagen der Vorteil, dass man nicht diese Suche stundenlang durchführen muss, dann viele Sachen überhaupt nicht findet, sondern dass wir sozusagen das durchforsten über Keywords, über dann auch diese semantische Erkennung. Und dann kommen wir zu viel besseren Resultaten und haben auch in wenigen Sekunden dann auch eine Auflistung. Also das ist ja auch das Spannende, weil man kann ja dann verschiedene Deals finden, die dann dazu passen. Aber passen sie wirklich eins zu eins oder ist es eher so ähnlich? Und wir kategorisieren das dann automatisch und priorisieren und sagen, okay, das ist die höchste Vergleichbarkeit der Deals. Und das macht dann spannend, weil man kann in wenigen Sekunden das Ganze dann mit einem Output versehen, ja.
Wahnsinnig spannend. Ja klar, ich meine, ihr baut sonst, wie du sagst, ja, muss man erstmal seine Filter einstellen und gut, weiß gar nicht, wie viel dabei vielleicht verloren geht, weil der Output sind so gut wie der Input, also jetzt auch im Sinne der Kategorisierung a priori durch die Datenbank. Und das, also wenn ich es richtig verstehe, die Filter schneidet, also nimmt ihr alle weg, sofern man nicht welche setzt, Geografie oder so, nimmt man erstmal alle weg und man macht sozusagen eine konkret aufs Unternehmen bezogene insofern definierte Suche mit den Stichwörtern, die man eben nennt und die Maschinen
machen. Ja, Assetgröße und Geografie, das ist jetzt kein großes Thema, das kann man schnell eingeben. Aber ja, im Endeffekt kann man in 10, 20 Sekunden eigentlich das ganze Thema abfrühstücken. Ist es dann die absolut perfekte Liste? Natürlich nicht. Ja, wir wollen ja auch nicht die Berater ersetzen, sondern wir wollen nur helfen und komplementär sozusagen schneller zum Ziel führen. Ja,
ja.
Also
ja,
das Ganze zu verifizieren und dann zu sagen, okay, diese 10 sind wirklich potenzielle Käufer und die passen, wenn wir jetzt mal von der Sales-Seite, die dann Käufer suchen, ausgeht, das bleibt dem Berater überlassen. Der Berater muss im Endeffekt entscheiden, aber er hat natürlich dann sofort und schnell eine Liste, mit der er arbeiten kann und muss dann nicht teilweise Tage und Wochen damit verbringen, sowas zusammenzusuchen.
Ja, irre. Sehr spannend, sehr spannend. Okay. Das ist also sozusagen diese Intelligence. Dann hattet ihr ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, da weiß ich auch nicht, ist es schon live oder nicht, so ein Prozesssteuerungstool oder ein Tool, was sozusagen Projektleitungen hilft, Teams hilft, irgendwie vorwärts zu kommen.
Ach so, ich glaube ja, das wäre dann wahrscheinlich integriert in die verschiedenen Tools. Du meinst, wir haben so ein Tracker-Tool, wo man dann mit verschiedenen Workstreams arbeiten kann. Das gibt's zum einen in den Buy-Side-Tools, mittlerweile sogar in dem Sell-Side-Tool drin. Das ist übergreifend in allen unseren Applikationen mit verbaut. Also genau, da geht es um Prozessoptimierung, Task-Management, Timelines und Notifications für Leute. Man weiß ja immer, wenn man in so einem Projekt arbeitet, irgendwo ist dann immer das Bottleneck, ja. Und dann so kann man das etwas stramm ziehen und kann dann sofort sehen, wo hängt es denn jetzt eigentlich. Und aber das ist ein Tool oder beziehungsweise eine Teilapplikation, die ist in allen Modulen mit verbaut. Ja. Wir nennen das Tracker im Endeffekt. Es ist eine Art Workstream-Modell, ja. Also,
ja. Ja. Und geht das auch, nimmt das auch die Kommunikation innerhalb von so einem Projektteam, sage ich mal, auf, irgendwie E-Mail-Traffic, dass man da zurechtkommt oder geht es mehr um, sagen, die Schritte, die Erinnerungen, Notifications, Dokumente abgelegt und so weiter?
Ja, man hat, ähnlich wie man es dann in Excel machen würde, man hat Comment-Spalten und sowas. Und wenn man das updatet, bekommen dann Personen automatisch dann eine Notification, dass es einen neuen Task gibt. Also wir ersetzen nicht, und ich glaube, das ist auch nicht so zielführend. Also wir würden jetzt nicht Zoom oder Teams oder sowas ersetzen oder die bekannten dann Chat-Applikationen. Wir haben auch Chat-Funktionalitäten innerhalb unserer Tools oder Kommentarfunktionen und sowas, aber wir glauben da schon dran, dass die normale Arbeitsweise, wenn man im Alltag mit Slack, mit Teams, mit was auch immer arbeitet, dass wir das nicht ersetzen können und auch nicht wollen, ja. Also wir würden dann eher den Link dazu schaffen, dass man in seinem normalen Alltag weiter kommuniziert, aber man zusätzliche Nudges oder Notifications von uns bekommt, um dann zu wissen, wo steht man und ich habe da einen Task. Also das ist, glaube ich, eher zielführend, also in unserer Herangehensweise.
Ja, also ich finde es ja insgesamt irre spannend, wie in diesem Transaktionsmarkt Dienstleister wie ihr über die letzten Jahre, sage ich mal, aufgekommen sind, ja, hochgeploppt sind, wenn man es mal ein bisschen salopp formulieren will, die eine wahnsinnige große Effizienzsteigerung und Hilfestellung bewirken. Ja, ich meine, vielleicht ist es banal, aber normalerweise würde man ja mal denken, gut, da gibt es verschiedene Stakeholder, wenn man es so bezeichnen will, verschiedene Spieler, die verschiedene Hüter haben in diesen ganzen Prozessen. Und der eine wächst dann und übernimmt noch dieses oder jenes. Und tatsächlich ist so, dass hier sozusagen Tech-enabled auf einmal eine zusätzliche Dienstleistung auf den Markt gekommen ist, die allen massiv hilft. Ja.
Ja, ja, ist auch. Man muss auch sagen, es gibt ja auch eine neue Generation, die uns da fordert. Die erwarten einfach, wenn sie in den Banken anfangen oder in den Law Firms, dass eine gewisse Qualität oder eine gewisse technologische, ich sag mal, so eine Grundbasis gibt, die einfach sehr modern ist, ja, weil man das so aus dem Alltag oder auch von den Applikationen, die man dann so privat benutzt, auch gewohnt ist. Und da können wir nicht stehen bleiben und dann uralte Datenräume anbieten oder sowas, ja, und dann sagen, okay, ihr macht das Gleiche wie vor 10 Jahren. Da werden wir sehr gefordert, auch von unseren Kunden. Und vielleicht so für dich als Referenz, wir machen ungefähr so 15.000 bis 18.000 Transaktionen global, in denen wir involviert sind, also um vielleicht auch die Größe von Datasites so ein bisschen darzustellen. Und da bekommen wir natürlich sehr, sehr viel Feedback, ja, und sehr, sehr viel Informationen, wie Leute arbeiten wollen. Und dementsprechend sind wir da sehr agil und versuchen dann auch, uns weiterzuentwickeln. Also das, und dann natürlich die normalen Themen wie ESG oder sowas, die dann Prozesse teilweise verlängern, wo die Due Diligence dann doch nochmal verlängert wird oder schwieriger wird und wo dann andere Arten von Dokumenten oder Informationen benötigt werden. Das gibt uns dann auch Ideen, wieder neue Module zu bauen. Das ist ja schon noch ein Prozess, der sich immer wieder verändert.
Ja, nee, eindrucksvoll. Thema ESG, wo du es erwähnt hast, ist das auch ein Feld, wo ihr was Besonderes entwickelt? Nochmal aufgrund eurer Erfahrung, was ihr seht, wo ihr nochmal mit anderen Perspektiven und dadurch dann im eigenen Produkt auch nochmal ankommt?
Ich bin froh, dass du jetzt nicht über Dataset gefragt hast, sondern über das Produkt. Aber ja, da sind wir auch sehr aktiv auf der Seite, sehr aktiv tatsächlich. Aber also eigene Module oder Produkte vielleicht nicht, einzelne Funktionalitäten ja, oder vielleicht im Reporting-Bereich. Ja. Ich glaube, da kann man dann relativ schnell auch was zusammenbauen und helfen. Aber wir sehen schon, dass da mehr Leute dann auch involviert sind, die dann Dokumente anfordern oder dann die Sichtung vornehmen. Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Due Diligence mittlerweile geworden.
Ja. Also das sehen wir auch von der Beratungsseite her. Da machen wir auch sehr viel von der rechtlichen Seite halt dann regulatorisch. Aber ich stelle es mir auch vor, ich meine, ihr seht ja viel, was dann abgefragt ist und könnt ja auch ideal, sage ich mal, Masken oder so Anforderungsprofile für den Bereich ESG aufstellen, wo ein Verkäufer sagt, ah ja, okay, das sollte ich vielleicht auch nochmal aufbringen und dieses und jenes, um die Qualität der Daten im Rahmen von so einem Prozess einfach zu steigern.
Ja, das Schwierige tatsächlich an unserer gesamten Unternehmung ist, die Daten verbleiben ja bei dem Kunden und sind hochsensibel. Das heißt, wir dürfen die Daten oder wir verarbeiten die Daten in dem Sinne nicht so, wie wir sie verarbeiten wollten für Weiterentwicklungen. Wir haben diese ganzen ISO-Zertifizierungen und sowas. Wenn so ein Prozess beendet ist, müssen wir auch alles löschen. Also wir haben dann auch keinen Zugriff mehr. Und das macht es tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, wenn man vielleicht im Retail-Bereich irgendwelche Applikationen baut und dann kann die ganzen Kundendaten immer verarbeiten und die ganzen Bewegungen der Nutzer und sowas. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig agieren und da haben wir sehr, sehr starke Grenzen gezogen, auch intern. Ja. Also
Das verstehe ich. Ich dachte mehr so an nach dem Motto, also jetzt mal ganz banal, und ich weiß nicht, wie stark ihr das aufgliedert, aber dass man sozusagen die Schubladen zur Verfügung stellt. Also wenn man sagt, ja, es gibt hier eine Schublade Legal, es gibt eine Schublade Financial, es gibt eine Schublade Tax, okay, es gibt auch eine Schublade ESG und in dieser großen Schublade sind nochmal weitere Schubladen, ja. ABCDE, wo ihr sozusagen aufgrund der Erfahrung jetzt sagen könnt, diese und jene Schubladen gibt es einfach, nicht? Und denkt an, die zu füllen, nicht? Das ist aber wäre so wie wir Anwälte auch sagen in der Beratung, gut, wir werden auch schlauer und sagen dem Mandanten halt, wir wissen unterdessen, man sollte auch an dieses und jenes denken, wie wir aus den Transaktionen so erfahren haben, nicht? Ja. Das ist ja schon eine große Hilfe. Vielleicht noch zu einem anderen Punkt, das hast du eben auch gerade angerissen, ihr seht ja wahnsinnig viel. Und das ist jetzt für mich als Anwalt faszinierend, auch die Feststellung, es gibt eigentlich zwei Marktteilnehmer, die sozusagen auf aggregierter, generischer Basis aufgrund ihrer Exponiertheit und Involviertheit im Markt, ja, anhand der vielen Transaktionen, die sie wo sie involviert sind, wahnsinnig viel sehen. Das heißt, sind einerseits die M&A Insurance Broker, aber da mehr sozusagen ja auch ein bisschen Sektoren, ein bisschen Geschwindigkeit, Größen und so weiter. Aber ich habe mal Eindruck, bei euch ist es natürlich, ihr seid ja noch viel mehr am tatsächlichen Geschehen dran. Habt dadurch einfach einen sehr, sehr guten Eindruck, wie so ein Markt sich bewegt. Ja, also ich würde immer denken, dass einfach ein sehr guter ein Fieberthermometer ist, was ihr im Grunde in der Hand haltet. Und insofern vielleicht die Frage jetzt auch gerade, wo seht ihr den Markt? Vielleicht wollen wir da ein bisschen sprechen, wenn du einen Eindruck hast, auch von den Gesprächen.
Das ist eine bessere Kleine, Kleine an, ja.
Können wir das matchen, ja. Aber also und ich finde den Markt im Moment schwer zu lesen, überhaupt nicht schlecht, aber ich finde den dennoch schwer zu lesen. Ich sehe ein bisschen nüchtern. Aber insofern, wo siehst du den Markt? Vielleicht so mal in a nutshell, ja. Und zwar vielleicht ein bisschen Größenordnung, Sektoren, Geografie. Was denkst du?
Also vielleicht erst nochmal zur Erklärung, warum sehen wir so viel? Weil natürlich auch schon Projekte oder potenzielle Deals auf unseren Plattformen landen, bevor sie dann tatsächlich in die Due Diligence gehen, also in der Deal-Vorbereitung. Manche von diesen Deals, die bei uns schon in Vorbereitung sind, und da reden wir auch von IPOs und solchen anderen Transaktionen natürlich, die liegen dann auf unserer Plattform, werden vorbereitet, teilweise lange bevor sie in den Markt gehen oder wo sie noch in der Marketingphase sind. Und das heißt, wir haben natürlich einen Einblick und können, Fieberthermometer ist ein ganz gutes Wort dafür, wir können eigentlich schon ganz gut einschätzen, was dieses Jahr passieren wird, auch wann es passieren wird und wer wahrscheinlich ein gutes Jahr haben wird auf der Transaktionsseite. Also das ist dann schon ganz spannend. Wir müssen ja selbst auch forecasten, unser Business. Und wir können eigentlich schon ganz gut ungefähr die Anzahl der Transaktionen selbst nach Berater, Beratungshaus eigentlich schon so ein bisschen prognostizieren anhand der Daten, die wir haben. Das letzte Halbjahr des letzten Jahres war ein bisschen schwieriger. Ich würde nicht sagen für uns, also was die Anzahl der Transaktionen auf den Plattformen angeht, aber wir haben es ja gesehen, was die Abschlüsse betrifft. Können wir über Zinsen reden. Da gibt es ja ganz viele Themen, die das dann auch dazu geführt haben. Wir sehen aber jetzt, dass gerade auch auf Private Equity Seite schon noch ein Druck da ist, da jetzt auch zu agieren. Und wir sehen extrem viele neue Projekte, die auf unsere Plattformen kommen. Also in der Größenordnung, die wir noch nicht gesehen haben, sage ich dir ganz ehrlich, also auch wenn wir jetzt hier aufgenommen werden, also wir werden wahrscheinlich im Dachraum oder auch gerade im deutschen Raum wieder einen neuen Rekordmonat oder einen zweiten Rekordmonat jetzt in diesem Jahr sehen, also was die Anzahl der Datenräume oder was die Anzahl der Transaktionen betrifft. Sektorabhängig, ich glaube, die Klassiker sowie Tech, nee, Healthcare ist eigentlich ein Klassiker, aber ist auch spannend. Ich habe das noch nicht analysiert, warum das so ist, aber Healthcare ist momentan eher ein bisschen ruhiger. Tech, Industrial, tatsächlich kommt Real Estate sogar ein bisschen zurück. Und ganz spannend, vielleicht nicht in der Größenordnung jetzt von Tech, Energy. Also Energy sehen wir auch sehr, sehr viel. Da passiert einiges. Ja. Und es liegt natürlich auch an der Politik und gerade an der Landschaft in Deutschland momentan, dass da schon eine Transformation stattfindet. Und vielleicht auch größere Unternehmen, die vielleicht eher mal auf der Buy-Side unterwegs waren oder die nicht so aktiv waren über die letzten Jahre, also die hatten immer mal ein, zwei, drei Transaktionen, je nachdem, da finden Transformationen statt momentan. Also das merkt man schon. Es sind dann größere Projekte von namhaften Unternehmen in Deutschland, die man nicht so oft dann eigentlich in den League-Tables sieht oder dann in den abgeschlossenen Deals.
Interessant. Okay, und das, wir reden hier von Sell-Side jeweils, ne? Wenn du also Datenräume, die vorbereitet werden, du redest in dem Fall jetzt von Carve-Outs vielleicht hier und da, von größeren Unternehmen, die jetzt auch
weil Buy-Side, klar haben viele Unternehmen dann große, eine relativ große Pipeline und schauen sich relativ viele Assets an. Das sind dann auch Startups oder kleinere Unternehmen, die sie dann die sie dann kaufen, aber wir reden hauptsächlich von Sell-Side.
Ja. Und dasselbe, also so ansprachst auch bei Private Equity, würde ich sagen. Da war letztes Jahr so Sell-Side ja eher ruhig, würde ich sagen. Und da siehst du jetzt schon auch ein bisschen Bewegung, dass Sell-Sides vorbereitet werden, ja.
Ich glaube schon, dass Private Equity ein bisschen Druck verspürt gegenüber den Investoren. Die müssen agieren jetzt langsam, glaube ich, und da passiert auch einiges, so sehe ich das.
Ja, das ist mein Eindruck auch.
Also, auch recht, aber
Ja, ich habe auch den Eindruck, ich meine, Investoren wollen halt doch auch Geld sehen, sind überallokiert und klar, also insofern muss da ja irgendwann auch die Schwungrad wieder so ein bisschen in Bewegung kommen. Und das wäre auch mein Eindruck oder auch ja meine Erwartung.
Sind natürlich auch in den Jahren zuvor, sind natürlich auch ein paar Unternehmen gekauft worden, die nicht profitabel waren, wo die Hoffnung war, dass sie profitabel werden irgendwann. Das Geld war sehr, sehr günstig. Und da muss man sich vielleicht auch jetzt schon ein paar trennen, die dann einfach nicht gut gelaufen sind. Das muss man einfach so sagen.
Ja, ja, ja. Und vielleicht auch nochmal Thema Prozessgeschwindigkeit. Also letztes Jahr hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass ein bisschen da eine Verlangsamung eingetreten ist. Siehst du da Veränderungen oder ist das nach wie vor so ein bisschen stockend teils? Was denkst du?
Also als das Geld noch günstig war, waren es viel mehr One-to-One-Transaktionen. Und es war definitiv ein Seller-Markt. Jetzt sehen wir mehr Auctions, viel mehr Parteien, die sich viele Assets anschauen, was die Prozesse teilweise verlangsamt. Teilweise auch Deals, die dann brach liegen, wo man dann doch keinen Käufer findet. Also ich will jetzt nicht auf irgendeine Industrie schauen, aber teilweise im Automotive-Bereich oder wo eigentlich dann die Richtlinien oder wo das Umfeld politisch gesehen jetzt eigentlich so aufgebaut wurde, dass Verbrenner verboten werden irgendwann mal. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, da Autozulieferer oder bestimmte Segmente da zu verkaufen. Und dann muss man natürlich den Käufer erstmal finden, ja. Wenn so viel im Markt ist, dann werden solche heute mittlerweile auch häufiger abgebrochen. Ja. Das ist dann einfach so. Und dann bleiben die bei uns teilweise länger auf der Plattform, teilweise nicht. Aber natürlich ist dann die Hoffnung da, dann doch noch einen anderen Käufer zu finden. Dual Track ist auch so ein bisschen ein Thema gerade noch. Das kommt jetzt wieder. Das war auch eine Zeit lang eigentlich nicht so präsent.
Und hast du letztes Jahr auch viele erlebt, die sozusagen vorbereitet wurden und dann aber gar nicht in den Markt kamen? Weil passiert sowas, ja, dass sie auf Halde gehalten werden, bevor sie das erste Mal das Licht erblicken?
Ja, ich glaube, ja. Und dann wird der Prozess dann meistens ein paar Monate später dann nochmal neu aufgerollt. Es gibt natürlich auch so eine, was sich jetzt auch noch über das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr herauskristallisiert hat, ist, dass die Verkäufer eine zu hohe Erwartungshaltung haben, was die Preise angeht. Also da gibt's dann einfach eine Diskrepanz und man kann sich dann einfach nicht finden und nicht einigen. Und jetzt ist die Frage, okay, vielleicht kommen jetzt noch mal ein paar Zinsschritte dann, wo die Zinsen reduziert werden wieder. Das könnte natürlich spannend sein, aber ich glaube, dass die Verkäufer einfach eine andere Erwartungshaltung haben müssen.
Ja. Sag mir, woran glauben viele Käufer oder auch Verkäufer, wovon du jedoch gar nichts hältst?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass viele Verkäufer sehr, sehr emotional sind teilweise. Also wir reden jetzt, kommen jetzt auf das Segment an natürlich, in dem wir jetzt operieren. Aber gerade so im deutschen Mittelstand oder wenn wir jetzt mal von Deutschland oder dem Dachbereich reden, sind natürlich auch viele familiengeführte Unternehmen oder Nachfolgethemen. Leute sind dann sehr, sehr emotional und haben dann die Hoffnung, dass das dann so weitergeführt wird oder das, was man aufgebaut hat, dann auch genauso bleibt. Und ich glaube, wenn dann Finanzinvestoren reinkommen, die haben andere Zielsetzungen und Gründe, warum sie dann so ein Unternehmen auch kaufen. Und ich glaube, das ist schwierig. Ja, ich glaube, da muss man, wenn man in diesen M&A-Bereich reingeht und will sein Asset verkaufen, muss man sich da, glaube ich, emotional dann auch ein bisschen lösen. Ja, also das ist eine Schwierigkeit. Teilweise sehen wir aber auch, dass, und das finde ich spannend, dass sehr, sehr junge Unternehmensgründer völlig emotionslos sind. Also das ist dann die Gegenseite, ja, die dann nach 10, 15 Jahren oder nach 7 Jahren teilweise einfach happy sind und dann was Neues aufbauen möchten und dann gar kein Problem haben, sich von so einem Asset zu trennen. Ne?
Ja, erstaunlich. Ja.
Ist so. Ja. Das ist einfach eine andere Generation und ein anderer Ansatz auch.
Ja. Markus, angesichts dessen, dass du ja einfach sehr viel siehst, welche Frage sollte ich dir stellen, die eine spannende Antwort hergibt?
Ja gut, die tricky question ist ja eigentlich, was seht ihr genau im Markt momentan? Weil da muss ich immer sehr aufpassen. Ja? Das ist ja eigentlich die herausforderndste Frage. Ja? Nein, also grundsätzlich finde ich es schwierig mit Prognosen, weil das letzte Jahr hat eigentlich auch sehr, sehr gut angefangen, auch was abgeschlossene Deals anging. Und dann ging es natürlich dann schon relativ radikal nach unten. Jetzt sagen die meisten, dass es eigentlich im zweiten Halbjahr sehr, sehr gut aussehen wird, was die Abschlüsse betrifft. Und das würde ich jetzt einfach mal annehmen. Bei der Anzahl der Transaktionen, die in der Plattform gerade starten oder die dann auch wirklich in die Due Diligence gehen, würde ich schon glauben, dass Q2, Q3, alle spätestens Q4, schon sehr, sehr gut da, sehr, sehr gut aussehen wird, ja. Also,
ja. 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 Jetzt hast du, ja.
Ich bin hier ein bisschen ausgewichen, hast du gemerkt,
ja? Ja, ich lasse dich laufen, ja. Ich lasse dich laufen. Ich lasse mir noch was anderes einfallen, ja. Du hast ja jetzt bei Dataside viel erlebt. Du bist ja schon eine ganze Weile dabei. Du hast diese Entwicklung die Entwicklung des Unternehmens von seinen Schwerpunkten ist angesichts des Marktes und wie besprochen spannend. Welchen Misserfolg hattest du, von dem du denkst, dass ihn viele andere noch vor sich haben?
Meinst du jetzt auf persönlicher Ebene oder auf
Job? Also im Rahmen dieser Reise, ja, aber vielleicht mit dem Team, wo ihr euch was vorgenommen hattet, wo es gar nicht funktioniert hat. Also einfach es gibt ja häufig so Sachen, wo man sagt, gut, das ist mir jetzt passiert, hätte ich vielleicht wissen können, vielleicht auch nicht, aber das erwartet bestimmt den einen oder anderen auch.
Also die Situation ist ja schon so, wir sind ein amerikanisches Unternehmen, wir haben aber eine sehr große Repräsentanz in Europa, also wir haben knapp 350 Leute, glaube ich, insgesamt in EMEA. Und da das allein ist natürlich schon sehr spannend. Also wie du weißt, habe ich ja auch einen amerikanischen Background und komme eigentlich sehr, sehr gut klar mit der Kultur. Aber da gibt es innerhalb so einer Unternehmung natürlich schon verschiedene Ansätze und wie man in den Markt geht und mit welcher Sprache und was für Events man startet, was für Kollaborationen man so ins Auge fasst. Und da gibt es wahrscheinlich schon Diskrepanzen manchmal, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir bei Dataside mittlerweile so eine Regelung gefunden haben, dass wir in Europa wirklich unseren eigenen Weg gehen können, teilweise auch. Und das zeigt auch diese Skalierung. Ich komme auch gleich zum Punkt, zu dem, was du sagst, das war ein Misserfolg. Aber diese Skalierung, die wir vorgenommen haben, also während Corona, wo andere gesagt haben, okay, wir reduzieren Offices, wir reduzieren Staff teilweise, sind wir proaktiv rausgegangen und haben Offices in Warschau, in Prag, in Wien eröffnet, haben, also jetzt in meinem Bereich nur, wir sind auch im Middle East gewachsen und in anderen Teilen Europas, wo wir eigentlich gesagt haben, wir brauchen People on the Ground und wir skalieren das durch Relationships und durch People on the Ground, wir wollen locally wachsen und das war sehr, sehr erfolgreich für uns und es war auch der richtige Weg, ja. Was ein Misserfolg ist oder was sehr, sehr schwierig ist, ist, wenn man dieses Modell betreibt, dass man als Person oder dass man mit von der Management-Seite her, dass man nicht überall sein kann. Das macht es dann schwierig, ja. Also dieses Management von Remote Offices und Remote People, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, als wenn wir hier in Frankfurt ein großes Office haben und alle Leute um uns rum. Also wenn du jetzt sagst Misserfolg, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Misserfolge in diesen 8 Jahren, aber das hätte ich mir wahrscheinlich ein bisschen besser, oder ich hätte mich ein bisschen besser darauf vorbereiten sollen und können. Und daraus haben wir gelernt, glaube ich. Und das managen wir jetzt sehr, sehr gut, ja. Also die Zahlen und das alles ist toll, aber da hätte ich wahrscheinlich auf persönlicher Ebene, das hätte ich wahrscheinlich besser machen können.
Mhm. Ja, ist interessant natürlich, weil man die ganze Zeit auch digital unterwegs ist mit dem Content, wenn ich so sagen will, dann erwischt es einen dann vielleicht doch mal auf dem falschen Fuß.
Das hat man übernimmt sich einfach, das meinte ich eigentlich. Man übernimmt sich, wir sind sehr, sehr schnell dann auch gewachsen, was die Personen angeht und was, wenn wir versuchen, in jedem einzelnen Land auf einmal in lokaler Sprache zu agieren und wir machen dann so Sachen wie heute ich mit dir dann auf einmal in diesen ganzen Ländern und man kann ja nicht überall sein und genau, da einfach Ressourcen zu schaffen und das nochmal ein bisschen besser aufzuplanen von Anfang an, dann glaube ich, hat man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Work-Life-Balance, ja.
Ja, okay. Zum Thema, das ist ein gutes Stichwort, Thema Work-Life-Balance. Zum Schluss, lieber Markus, ich finde es irre spannend, wir könnten eine Weile weitermachen, aber zum Schluss vielleicht nochmal ein paar persönliche Fragen. Work-Life-Balance. Was machst du, um Körper und Geist fit zu halten?
Also erstens, genau wie die Berater, genau wie du, sind wir eigentlich 24/7. Das ist leider so. Ja, der Markt ist sehr, sehr schnell und sehr, sehr responsive. Und von daher ist das Thema sowieso sehr, sehr schwer. Aber wie du vielleicht weißt, war ich dann im Tennisbereich auch früher mal sehr aktiv. Und dann versuche ich dann Tennis zu spielen oder zu reisen. Ja, genau. Oder um den Nachwuchs zu kümmern, das bleibt ja auch nicht aus.
Absolut. Nicht zu vernachlässigen, ja. Und in der Tat, ich erinnere mich an eine ein oder andere sehr spannende Tennisgeschichte, die du erzählt hast. Das ist auch nochmal ein eigener Podcast wert. Was ist dein liebstes Businessbuch, wenn es das gibt?
Da muss ich ein bisschen Werbung machen, weil das war ein super Buch. Das war ein Mentor von mir vor 12, 13 Jahren. Ist ein CEO-Coach mittlerweile, sehr, sehr bekannt auch, vor allen Dingen in London oder in England. Er heißt Pierce Fellowfield Cooper und das Buch heißt Are You Still the Future? Und ist ein super spannendes Buch, ist auch sein erstes Buch. Er ist auch schon, ich glaube, 70 oder über 70, also ist ein sehr erfahrener Mann und hat schon sehr, sehr viel gesehen. Und das Buch ist sehr zu empfehlen, weil es nicht so dieses klassische Here are the top 5 things that you need to do ist, sondern es geht sehr, sehr in die Tiefe und auch über sein Leben und über alles, was er gesehen hat. Also Are You Still the Future ist ein super Buch. Ne?
Gleich vermerkt, ja. sehr gut.
Für jung und alt.
Für jung und alt. Wer ist dein liebster Business Leader, dem du folgst?
Das ist ein bisschen schwierig, weil also ich mag rein von der Herangehensweise und von der Sprache mag ich Gary Vee. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Gary Vaynerchuk ist einer der Top 5 auch Speaker in the World. Ist ein sehr, sehr bekannter Amerikaner, der sehr, sehr viel auf LinkedIn macht, sehr, sehr viel Social Media macht, hat eine eigene Marketingagentur. Und wie gesagt, ich glaube, Top 5, Top 10 Speaker in der Welt. Gary Vaynerchuk, Gary Vee heißt er. Sehr, sehr berühmt. Der ist sehr, wie soll ich sagen, modern in seiner Kommunikation. Stimme ich mit allem überein? Nein, aber es ist sehr, sehr spannend, ihm zu folgen. Er ist sehr, sehr dynamisch und gibt sehr, sehr viele Insights.
Spannend. Sehr gut. Wenn du einen Wunsch an unsere Zuhörer hättest, welcher wäre das?
Abgesehen davon, mit uns in Kontakt zu kommen und viel mit uns weiterhin zu arbeiten. Ich bin ein großer Fan von der M&A-Community oder allen Leuten, die da mit involviert sind. Und wir machen ja auch sehr viele Veranstaltungen, Networking-Events. Und wir sind ja auch bei euch in München immer vertreten. Also einfach so viele Leute wie möglich auf diesen Networking-Events kennenzulernen, zu treffen. Weil ich glaube, die persönliche Interaktion ist viel, viel wichtiger, als man das mittlerweile immer alles über Teams abfrühstückt. Also die ganzen Leute kennenlernen und kommt auf mich zu.
Das ist sehr gut. Und beim auf das Zukommen, wie kann man am einfachsten mit dir in Kontakt treten?
Oh, ich glaube, ganz klassisch, also klassisch heutzutage, klassisch LinkedIn.
Ja.
Ich habe es mir auch rausgenommen, einfach die E-Mail-Adresse markus@datasite zu haben. Also das ist auch die Möglichkeit.
Erreicht man dich. Sehr genial. Marco, sehr vielen Dank hierfür und auch für eure regelmäßige Teilnahme an der PEMA.com. Du hast ja angesprochen, findet wieder statt am 24. September dieses Jahres. Da freuen wir uns auch drauf, Thema Community zum Anfassen sozusagen. Ja. Und Marco, ich danke dir sehr für den Podcast. Hat großen Spaß gemacht.
Herzlichen Dank, Nick. Mir auch.
Sie möchten mehr über die Private Equity und M&A Community PEMA.com erfahren? Besuchen Sie uns auf www.t360d.com oder folgen Sie mir auf LinkedIn. Alle Links finden Sie in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.